Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist Produktdesignerin und Expertin für Design Thinking. Und daneben ist sie Buchautorin und Journalistin und hat unter anderem ein sehr spannendes Buch über Frauen in technischen Berufen geschrieben und noch eins über die Kunst, erfolgreich zu führen, und dabei auch einige Frauen in Spitzenpositionen interviewt. Und liebe Evelyn, ich bin heute ganz gespannt auf deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse aus diesen Werken und natürlich auch aus deiner Arbeitswelt, die dann ja auch damit hineinspielt. Herzlich willkommen zum Podcast Step Up.
Ja, hallo liebe Nora, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Und es sind ja auch gerade, du erwähntest es schon, das Buch Freundin der Technik heißt das Buch oder hieß das Buch oder heißt es immer noch, über Frauen in technischen Berufen. Das ist 2006 erschienen schon und es ist natürlich auch eine lange Zeit. Und ich habe natürlich jetzt mich da auch nochmal wieder einlesen müssen, weil über die vielen Jahre natürlich ich auch vieles vergessen hatte. Und es war total interessant und hat Spaß gemacht. Und ja, insofern freue ich mich drauf, da heute nochmal drüber berichten zu dürfen.
Ja, schön. Ich bin da nämlich auch schon ganz gespannt darauf. 2006 hast du gesagt, wurde das veröffentlicht. Und was du so beobachtest, wir sind jetzt 14 Jahre weiter, was sich so ergeben hat. Aber vielleicht können wir erst nochmal vorspulen. Und ich würde ganz gerne nochmal wissen, damals 2006, was hat dich denn da damals angetrieben, motiviert, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dieses Buch zu schreiben?
Ja, da muss ich einen Blick in meine persönliche Historie werfen. Ich bin in der DDR groß geworden, wo Frauen im Beruf selbstverständlich waren, insbesondere auch als Ingenieurin, Wissenschaftlerin. Und als ich dann Ende der 90er Jahre nach Frankfurt am Main gezogen bin, war ich ehrlich gesagt total erschrocken im beruflichen Umfeld, wie wenig Frauen es da gab. Du erwähnst ja auch, ich bin Produktdesignerin, habe damals auch wirklich als Produktdesignerin gearbeitet. Und das ist ja auch ein sehr technischer Beruf. Und auch da gibt es sehr, sehr wenige Frauen. Und ich hatte aber einfach beruflich dadurch auch mit vielen Menschen im technischen Umfeld zu tun. Und es war wirklich erschreckend, wie wenig oder eigentlich gar keine Frauen da wirklich unterwegs waren. Und das hat mich dann schon beschäftigt, wo das herkommt. Und dann wurde mir halt lapidar auch gesagt, hängt halt wirklich mit den Strukturen zusammen. So wie sich Frauen dann halt für Familiengründung entscheiden, dann sind sie quasi raus aus dem Beruf. Und da dachte ich so irgendwie, das kann doch nicht sein oder das darf nicht sein, besser gesagt, ja, weil natürlich da wahnsinnig viel Potenzial nicht nur für uns Frauen, sondern für die Gesellschaft einfach verloren geht. Ja, und das war so die Hauptmotivation, sich damit auseinanderzusetzen, einfach mal zu schauen, was gibt es denn trotzdem für Frauen? Es muss sie ja geben und es gibt sie natürlich auch. Ich habe einige sehr interessante Frauen gefunden und das sind natürlich nicht die einzigen, aber es sind halt wirklich Exotinnen. Und daran hat sich leider, um nochmal auch anzuschließen an deine Frage davor, muss man sagen, hat sich leider in den vergangenen 14 Jahren nichts Wesentliches verändert. Und das ist schon sehr traurig.
Und du hast in dem Buch, hast du Frauen interviewt aus technischen Berufen?
Genau, ich habe, also mir ging es darum, ein ganz breites Spektrum da zu zeigen. Das ging also da nicht unbedingt um Frauen und Führung, wobei man muss sagen, die sind eigentlich alle irgendwie in Führungspositionen dann auch gegangen über die Jahre. Sondern es ging wirklich darum, also technische Berufsfelder möglichst in der Breite vorzustellen, um auch zu verdeutlichen, was da auch für, ja, wie viel interessantes Potenzial da drin steckt, was durchaus für Frauen auch interessant ist, dass es halt nicht zwar schon Männerdomänen sind, aber inhaltlich einfach Berufe sind, die sehr viel zu bieten haben, sehr faszinierend sind. Und vor allen Dingen, was dazu kommt, 2006 war das auch wirklich so, dass auch in den Vorstandsetagen waren sehr, sehr viele Naturwissenschaftler unterwegs. Also Männer natürlich, leider, aber das waren viele mit naturwissenschaftlichem Hintergrund oder technischem Hintergrund. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man etwas oder Frau etwas Technisches studiert, das ist einfach die Art und Weise, wie man sich Dingen nähert, wie man Dinge durchdringt, wie man etwas entdecken will, was auch da also unter der Oberfläche schlummert, sich einfach mit Themen auseinanderzusetzen, wirklich analytisch und forschend. Und mit dieser Grundlage ist es eigentlich danach kein Problem, sich in jedes andere Berufsfeld einzuarbeiten, auch in Führungsaufgaben einzuarbeiten, als mit einer anderen Grundlage. Und es ist wesentlich leichter, im Nachhinein sich BWL-Grundwissen anzueignen, als halt die Dinge wirklich technisch, also wissenschaftlich zu durchdringen.
Also ist das ein Plädoyer für ein technisches Studium?
Es ist wirklich damals auch so ein bisschen gedacht worden gewesen als Plädoyer wirklich auf ein technisches Studium. Also nichts gegen geisteswissenschaftliche Berufe, ich schätze die sehr und das ist auch wichtig. Aber es ist einfach eine super gute Grundlage, aus der man viel machen kann. Also man kann natürlich auch wirklich dann in der Forschung bleiben, aber die Frauen, die ich da interviewt habe, die haben sich wirklich auch obwohl nicht, sie sind schon in ihrem Beruf geblieben, aber haben sich dann wirklich auch in Richtung Führung weiterentwickelt.
Und was waren so insgesamt deine wesentlichen Erkenntnisse aus dem Buch, wenn du das mal so aufzählen kannst?
Also die wesentlichen Erkenntnisse waren eigentlich drei, würde ich sagen. Das eine, was ich jetzt nicht wenig überraschend fand, war wirklich natürlich das soziale Umfeld, in dem jemand lebt oder auch als Kind groß wird. Wir orientieren uns als Kinder an unseren Eltern, an Onkeln, Tanten. Und wenn es da im Umfeld viele Naturwissenschaftler gibt, dann ist es naheliegender oder einfacher, sich in die Richtung auch zu orientieren. Das zweite ist wirklich, wie wir als Eltern, Mütter, Väter unsere Kinder wirklich auch erziehen ist hier das falsche Wort, sondern was wir ihnen auf den Weg geben, was wir ihnen für Möglichkeiten geben, sich selbst auch zu orientieren und rauszubekommen, wo ihre Talente, ihre Begeisterung schlummert. Das heißt wirklich auch, wenn wir Töchter haben, ihnen halt nicht nur mädchentypisches Spielzeug vorzusetzen, sondern sie wirklich selbst auswählen zu lassen, ihnen also keine geschlechterspezifischen Spielzeuge zu kaufen, sondern ihnen alles vorzusetzen und zu gucken, wonach greifen sie und was finden sie spannend. Und das war in der Tat so, dass alle Frauen, die ich interviewt habe, da war es so, dass die entweder wirklich größere Brüder als Geschwister hatten, die also mit denen sie dann unterwegs waren, oder wirklich Väter hatten, die sie in ihrem Leben haben teilhaben lassen, also an ihren technischen Interessen und die Mädchen mitgenommen haben. Das hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt und hat mich auch jetzt nicht groß erstaunt, aber das ist wirklich spielt eine Rolle. Und dann habe ich auch zurückgedeckt, nämlich dachte, in der DDR beispielsweise hatten wir im Unterricht in der Grundschule gab es das Fach Werken für alle, wo also Mädchen und Jungs gleichermaßen an handwerkliches Arbeiten rangeführt wurden. Da wurden auch mal Bügeleisen auseinandergeschraubt und es wurde ein Lötkolben benutzt. Und insofern haben wir da einen sehr selbstverständlichen Umgang mit solchen Sachen auch gelernt. Und das ging dann nachher auch weiter in der Oberstufe. Da gab es dann Einführung, okay, in die sozialistische Produktion. Aber es war halt trotzdem eine Einführung in technische Umfelder. Und das, ich glaube schon, dass das auch wirklich Spuren hinterlässt und gerade Mädchen auch hilft, dann sich zu entscheiden und zu gucken, was interessiert mich wirklich? Weil das ist ja im Beruf das Allerwichtigste, dass man letztendlich etwas tut, wofür man auch brennt, wofür man sich selber begeistern kann.
Und hast du geguckt, du hast Punkt 3 noch nicht gesagt, war eine Frage schon mal weg.
Ja.
Hast du geguckt, dass du bei den Frauen, zum Teil Frauen aus der ehemaligen DDR, also aus...
Es war eine Frau aus der ehemaligen DDR dabei. Das war auch eine der zwei Prominenten, die im Buch hatte, nämlich die Dagmar Schipanski. Das ist, die hat sich, die kennt man noch so ein bisschen, die hat sich vor, ich weiß nicht genau, wann das war, jedenfalls als Johannes Rau für das Bundespräsidentenamt kandidiert hat, der ist es ja dann auch geworden, gab es eine Gegenkandidatin und das war Dagmar Schipanski. Und die ist Physikerin, hat ihr Leben lang eigentlich Physik gelehrt, hat dann eine Professur und ist dann in die Politik gewechselt. Und als ich sie interviewt habe, war sie Präsidentin des Thüringischen Landtags. Das ist aber die einzige mit einer DDR-Historie. Alle anderen kamen aus den alten Bundesländern.
Mhm. Okay. Na, und jetzt bin ich ganz gespannt auf Punkt 3.
Genau, das habe ich jetzt befürchtet. Da sind wir da ein bisschen verschieben. Es fällt mir wieder ein, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen, also, ja, na, nee, Punkt 3 ist, nee, doch, ist klar. Punkt 3 ist wirklich die Unterstützung von außen, letztendlich auch aus dem gesellschaftlichen Umfeld, eine Struktur zu schaffen, die es halt Frauen gerade auch nach der Familiengründung ermöglicht, dann weiter berufstätig zu sein. Na, und das hatten wir in der DDR natürlich auch wenn das viele Jahre später dann auch umstritten war, ob das jetzt gut ist, Säuglinge schon mit 6 Monaten in die Krippe zu stecken. Aber im Großen und Ganzen war das eine gute Einrichtung und wir sind ja jetzt inzwischen, da hoffe ich auch, dass wir dann, wenn wir in 14 Jahren drüber reden, noch weitere 14 Jahre, da das kein Thema mehr ist. Aber die Strukturen, dass Kinder wirklich Vollzeit betreut werden oder dass die Eltern einen Anspruch darauf haben, die haben wir ja jetzt in unserem jetzigen Staatssystem erst seit kurzer Zeit, dass das wirklich ein gesetzlicher Anspruch ist. Und alles, was ich so höre, ist der Anspruch zwar da, aber die Realität sieht noch nicht ganz so aus, dass es wirklich überall realisiert werden kann.
Mhm. Aber das ist ja die.
Sorry. Ja, ich war im Prinzip fertig, ja.
Und jetzt ist ja so das Umfeld, was einem das ermöglicht, das eine. Und das andere ist ja, dass man intern in den Unternehmen befördert wird, gefördert wird, etc. Welche Erkenntnisse hast du da gemacht? Also wie haben auch Frauen die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Männern beschrieben?
Ja, also das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in den Interviews auch gewesen, weil die natürlich, wie gesagt, Frauen in diesem Umfeld sich überwiegend fast ausschließlich wirklich unter Männern bewegt haben oder sich bis heute bewegen müssen. Die haben das aber unisono alle nicht als Problem gesehen. Also da muss man echt sagen, dass die zwar schon gesagt haben, ja, es gibt natürlich machistische Sprüche und da muss man sich ein Stück weit, man muss Frau sich ein Stück weit auch ein dickes Fell zulegen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das von den wenigsten Männern wirklich so gemeint ist, sondern das ist einfach etwas, sind Rituale, das ist Geplänkel, das muss man jetzt nicht gut finden, aber das ist so verankert, dass sie das oft selber gar nicht merken. Und alle haben gesagt, wenn wir die Männer, dann uns das zu viel wird, muss man das auch ansprechen. Und oft haben, oder meistens haben sie auf der anderen Seite dann wirklich großes Erstaunen bis Erschrockenheit auch erlebt, weil die das wirklich überhaupt nicht selber reflektiert haben, was sie da von sich geben, sondern das halt so Sprüche unter Männern, die man halt so macht. Ne? Und dass da jetzt eine Frau auf einmal dabei ist, das registrieren die gar nicht. Und da darf man nicht, das darf man nicht persönlich nehmen, sondern muss da wirklich drüber stehen und muss entweder, wenn man das gut kann, ist bestes natürlich entsprechend zu kontern. Das geht am besten, aber da wissen wir alle, das ist nicht so einfach. Gerade in solchen Situationen lernt man über die Jahre, aber das ist herausfordernd. Aber dann, wenn es zu viel wird, wirklich offen ansprechen und sagen, Jungs, so nicht. Ja, und da haben alle gesagt, das haben sie positiv erlebt, dass die Resonanz dann nicht abwertend war, sondern dass sich wirklich auch gebessert hat.
Also da geht es wieder wirklich eine ganz praktische Erfahrung.
Ja. Und sie alle sagen auch, dass sie sich durch Männer auch wirklich gefördert gefühlt haben, also unterstützt worden sind, dass also diese Förderungsmechanismen, wobei ich jetzt mal sage, das hat wenig mit Männer Frauen zu tun, sondern auch Männer, also wir brauchen alle, wenn wir beruflich einsteigen oder auch vorher, wenn wir uns beruflich orientieren, ist es immer gut, eine Art Mentor zu haben oder Menschen zu haben, die ein Stück weit Vorbild sind, die man persönlich schätzt und sich bei denen auch wirklich aktiv Rat einzuholen. Und so funktioniert das im Beruf natürlich auch. Und die Frauen haben eigentlich alle oder überwiegend wirklich männliche Förderer gehabt. Und das haben sie alle auch positiv gesagt. Und da gab es also keine Berührungsängste. Also, dass sie von Männern gemobbt worden, weil sie Frauen sind, ist ihnen persönlich nie passiert. Es gab an der einen oder anderen Stelle natürlich Strukturen, die das befördert haben. Also eins der kuriosesten Beispiele, die ich im Buch habe, war eine Frau, die ist Kfz-Meisterin gewesen und hat sich dann als Kfz-Gutachterin ausbilden lassen. Und das war in der Zeit, als sie das gemacht hat, ich glaube, das war schon in den 70er Jahren, war es in der Tat so, dass es dieses Berufsbild Gutachter oder Kfz-Gutachter gar nicht so gab, sondern nur eine Ausbildungsmöglichkeit über die Bundeswehr gab. Und das war also schon wirklich sehr spannend zu hören, wie sie dann aber auch dran geblieben ist und letztendlich es geschafft hat, obwohl sie nicht bei der Bundeswehr war, so, da trotzdem die Ausbildung machen zu dürfen. Ne? Und das war natürlich dann auch kurios, wenn sie da zur Berufsschule aufs Bundeswehrgelände gefahren ist und da dann wirklich in der Tat unter Soldaten saß. Ne?
Mhm. Ja, und gibt es irgendwas in dem Buch, was dich besonders überrascht hat, also was du so nicht erwartet hättest?
Also wirklich total überrascht nicht. Es waren doch die ein oder anderen Klischees, die leider bestätigt wurden. Also gerade zum IT-Umfeld ist es für Frauen oder war es damals, ich glaube, da hat sich vielleicht ein bisschen verändert, wenn sich Frauen dann so zu schließen. Also die Zahlen prinzipiell, wie viele Frauen Informationstechnologie studieren und dann da auch im Beruf weiterarbeiten, die sind leider nicht gut. Aber da war es so wirklich so, dass also die Frau, die ich da hatte, extreme, also wirklich viel Power gebraucht hat, um sich da auch gegen Männer durchzusetzen, auch durchzusetzen gegen Missbrauch der eigenen Ideen. Also wenn man da, also gerade im IT-Umfeld ist es, glaube ich, auch sehr üblich oder geht gar nicht anders, dass man sehr kollaborativ arbeitet, also sich wirklich miteinander austauscht, Informationen weitergibt, auch die eigenen Programmierschritte öffentlich macht. Und da ist es wohl schon öfters passiert, dass Kollegen sich dann einfach der Grundlagen bedient haben und die als ihre verkauft haben. Ne? Wobei ich mal auch unterstellen muss, das ist natürlich jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht so gewesen, weil das halt eine Frau war, sondern das haben die untereinander mit Kollegen natürlich genauso gemacht. Und das ist aber auch eine wichtige Erkenntnis, wo ich immer wieder denke, dass auch durchaus an mir selbst, mich dabei selbst ertappe, dass wir leider dazu neigen, als Frauen Dinge sehr persönlich zu nehmen, an Stellen, wo es nicht angesagt ist. Und da sind Männer wesentlich unkomplizierter, die trennen ganz klar Beruf und Privat und kommen dadurch wirklich auch viel einfacher mit solchen beispielsweise Geschichten, dass jemand meine Idee klaut, damit kommen die besser klar, weil die das halt einfach als Teil des Spiels nehmen. Ne? Die betrachten wirklich den Beruf, das ist eine Art Gaming. Und da gibt's Regeln und da spielt man. Und das funktioniert halt mal und mal verliert man auch. Und dann ist das so. Und dann geht's auf zur nächsten Runde und die gewinne ich dann wieder. Und da reagieren wir Frauen anders. Also wir betrachten die Dinge immer komplexer und auch gerade im persönliche Dinge, und das gehört alles zusammen und das ist im beruflichen Kontext nicht immer gut.
Mhm. Naja, die Frage ist ja, durch wen ist diese Arbeitswelt auch geprägt?
Natürlich, ne? Natürlich, ganz sicher.
Ja, und vielleicht, wenn sie anders geprägt wäre, indem es ein ausgeglicheneres Verhältnis Männer-Frauen geben würde, vielleicht würden dann ja auch ganz andere Dinge dabei rauskommen. Und es wäre kein Gaming, sondern es wäre mehr Kooperation, mehr Miteinander, keine Bereiche, die gegeneinander schachern. Und also Frauen, die sich dann gar nicht irgendwie dem zur Wahl stellen müssten, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Ne? Das ist ja einfach immer wieder auch das Thema, dass das einfach sehr, einfach sehr männlich dominiert ist alles.
Da hast du 100% recht, das ist so. Aber das ist, was ich so sehe, was ein großes Problem in der Vergangenheit war und was sicher auch aus meiner Wahrnehmung eine Ursache dafür ist, dass wir heute noch nicht viel weiter sind als vor 14 Jahren. ist wirklich das Thema, dass wir Männer und Frauen so ein bisschen gegeneinander ausgespielt haben. Ne? Das ist so Konkurrenz, wer ist der Bessere oder die Bessere. Und das ist natürlich kein guter Ansatz gewesen, weil natürlich haben wir diese männlich dominierten Strukturen, die es jetzt darum geht aufzubrechen, aber auch nicht alles an diesen Strukturen war falsch. Also es ist sicher auch vieles dabei, was es sich lohnt, weiter zu übernehmen. Und es geht halt wirklich jetzt darum, eine Kommunikation auf Augenhöhe zu erreichen, aber einfach wirklich durch Zusammenarbeit und nicht über Konkurrenz, also jedenfalls nicht über Geschlechterkonkurrenz. Ne? Und da haben wir im Augenblick in meiner Wahrnehmung halt wirklich leider eine Situation, dass sich diese alten Männernetzwerke jetzt natürlich auch sehr bedrängt, also okay, es ist auch okay, dass sie sich mal ein bisschen bedrängt fühlen, aber das ist natürlich keine gute Ausgangsbasis, wenn ich jemanden anders, der jetzt kommt, als Bedrohung erlebe und nicht als Bereicherung. Und das ist halt in vielen Dingen leider noch so Bereich und ist also der Fall. Und wir müssen halt, das Ziel muss sein, wirklich den Männern zu verdeutlichen, dass oder genauso den Frauen zu verdeutlichen, dass es wirklich eine Bereicherung geschlechterübergreifend miteinander zu arbeiten. Und keine Bedrohung.
Also eine kulturelle Integration.
Genau, ja. Und das ist die große Herausforderung. Und da geht es halt jetzt darum, wirklich Strukturen zu finden, wie wir das ändern können.
Ja, okay. Können wir interkulturelle Trainings mal auf ein anderes Thema bezogen anbieten?
Ja, interkulturell bist du dann nochmal spannender, ja, wenn das dazu kommt. Genau, wobei das natürlich heute machen muss, weil wir mehr oder weniger alle global arbeiten und natürlich dann auch die kulturellen Unterschiede dazu kommen.
Ja, was ich meine ist, dass dieses Frauen-Mann-Denken ja auch wie so zwei unterschiedliche Kulturen impliziert. Und was du gerade gesagt hast, was man ja wirklich braucht, ist, dass man zusammenarbeitet, ne? Dass es nicht wir gegen die ist, sondern und das dafür braucht es ja immer ein Verständnis von dem anderen und da sind wir ja bei einem interkulturellen Training.
Ja, das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite hatte ich letztes Jahr das Glück, an einem Buch mitarbeiten zu dürfen, wo es um gruppendynamische Prozesse geht und da war ein Evolutionsforscher dabei und das fand ich sehr, sehr spannend, auch wie viel einfach evolutionsbiologisch bei uns im Gehirn verankert ist an Mustern, an Ritualen, was uns heute noch dermaßen prägt, und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle bei der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, dass wir einfach da auch wirklich richtig lernen müssen, um zu verstehen, wie diese Strukturen also entstanden sind und wie sie funktionieren. Also auch gerade, also wie gesagt, das jüngere Buch ist ja das über Führung, was ich vor 3 Jahren gemacht habe. Da habe ich das Thema Frauen in Führung jetzt nicht explizit thematisiert, habe aber, es war mir ein Anliegen, in dem Buch paritätisch Männer und Frauen zu Wort kommen zu lassen. Es waren also 6 Männer, letztendlich 7 Frauen, aber der 7. war ein Psychologe, der war also nicht in der Führung, sondern da ging es einfach um psychologische Hintergründe. Und da fand ich halt auch sehr interessant, dass also eine dieser Frauen wirklich in der Top-Führungsposition letztendlich nachdem wir das Buch entstanden ist, ist sie in eine andere Führungsposition gegangen und ist dann wirklich über ein altes Männernetzwerk gestolpert. Und zwar wirklich, weil sie ignoriert hat oder es nicht wusste, wie diese Männerbünde funktionieren. Und wenn man dann die ganze Männerkohorte gegen sich hat, dann hat man verloren. Ja, da kann man auch als einzelne Frau, auch wenn man dann Vorstand ist, nicht mehr viel bewegen, weil man ist ja auf die Mitarbeit der anderen angewiesen. Wenn man es nicht schafft, egal ob als Mann oder als Frau in der Führung, das eigene Team, die eigenen Leute für die Ziele zu begeistern, die man verfolgt, dann nutzt einem keine fachliche und keine menschliche Kompetenz mehr was.
Das klingt ja total spannend und ich kann mir vorstellen, dass die Hörer von diesem Podcast das auch total spannend finden würden. Was würdest du denn sagen, sollte man denn als Frau evolutionsbiologisch wissen, wenn man in Führung ist? Du hast sie eben angedeutet bei der Vorstellung so Richtung Rituale und so weiter. Wahrscheinlich würde das 10 Podcasts an sich selbst füllen. Aber wenn du uns da nochmal kurz mitnehmen könntest mit so ein paar Punkten, wäre das bestimmt total spannend.
Ja, also dieser, den Namen kann ich auch nennen, das ist Dr. Gerhard Schwarz. Der hat also viele Bücher über Hierarchien, Führung, Kommunikation geschrieben und arbeitet halt seit vielen, vielen Jahren als Dozent, ist ein Österreicher und hat auch selber viele Workshops gemacht zum Thema gruppendynamische Prozesse, was passiert, wenn also Männer und Frauen oder auch überhaupt, wenn ein neues Mitglied ins Team kommt, das verändert ja die ganze Teamstruktur. Und also er sagt wirklich, ich bin da also jetzt nicht allzu tief eingetaucht, aber man kann da, wenn es einen interessiert, auch selber nachlesen. Aber er sagt wirklich, viele Wurzeln liegen darin, liegen an unserem Unterbewusstsein oder was uns geprägt hat, evolutionsbiologisch über Hunderttausende von Jahren. Dass wirklich diese Trennung, damals war es halt so, die Männer gehen auf die Jagd, die Frauen sind zu Hause, kümmern sich um die, das heißt zu Hause gab es ja damals in dem Sinn noch nicht so, aber bewegen sich nur in einem kleineren Radius und sind für die Kindererziehung zuständig. Und das sind natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, die man da braucht. Die Männer auf der Jagd sind immer auf Kooperation angewiesen zu gewesen. Wenn man als kleiner Mensch einen riesen Mammut erlegen will, hat man alleine keine Chance. Da muss die Gruppe super gut organisiert sein. Da gab es genaue Regeln, wer für was zuständig ist. Und diese Männerbünde, da liegen die Wurzeln der Männerbünde und die funktionieren bis heute. Und diese Art von Netzwerken sind damals für Frauen nicht entstanden. Und das ist heute noch ein Thema, dass Frauen auch bis heute, auch in meiner Wahrnehmung, leider schlechtere Netzwerkerinnen sind. Und das kommt wirklich daher, dass es von Anfang an damals schon Rituale, die Jungs wurden in einem bestimmten Alter, gab es unterschiedliche, zum Teil auch relativ grausame Rituale, um die dann sozusagen in die Männerwelt aufzunehmen. Aber das prägt. Dadurch haben die ein ganz anderes Zusammenhaltsgefühl und das hält bis heute an. Ja. Und das ist also nicht, dass Männer sich, wenn es dann wirklich um Positionen nachher geht, um Macht geht, da bekriegen die sich ganz fürchterlich. Ja. Da hört also jegliche Freundschaft auf oder auch jegliches Fördern. Aber bis dahin, bis zu diesem Punkt, fördern die sich wirklich gegenseitig ganz anders.
Ja, spannend. Okay, und dann hast du die eine Vorständin eben erwähnt, der dann da was vor die Füße gefallen ist. Ja. Ging das auch in die Richtung oder
anders? Das war im Prinzip eine Geschichte, die ich jetzt auch nur das war ein Zufall, gehört habe. Ja, das ging letztendlich in die Richtung, dass sie ein Ritual letztendlich ignoriert hat, missachtet hat und dadurch dann ihre ganzes Männerteam, was wirklich auch nur aus Männern bestand, dann gegen sich gehabt hat. Ne? Also die haben sich dann in ihrer Ehre verletzt gefühlt, dass sie ihre Rituale missachtet hat. Und die Einladung, sie haben sie eingeladen sozusagen, Teil dieses Rituals zu werden. Und da hat sie andere Prioritäten gesetzt, hat gesagt, nee, das ist nicht meins, stehe ich nicht zur Verfügung. Und das war das Ende. Das hat sie dann nicht mehr geschafft, das zu drehen.
Ja, das ist ja auch nochmal total wiederum was Spannendes, ne? Wenn man so als einzige Frau in so einem Team dann aufsteht. Ja,
natürlich, natürlich.
Dann zu gucken, inwieweit, also passe ich mich da an oder muss ich da mitgehen, auch wenn das vielleicht nicht meinen Werten entspricht und nicht meinen persönlichen Ritualen.
Ja.
Ist ja auch eine gewisse Problematik, ne, wenn man da natürlich, so alleine als Frau ist und dann nicht zwei weitere Frauen hat, mit der man vielleicht die eigenen Rituale haben kann oder beziehungsweise dann sagen kann, pass mal auf, wir sind hier paritätisch aufgestellt, wir müssen neue Rituale finden.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Das wird sicher für die nächsten Jahre auch eine große Herausforderung. Ne? Wie weit bin ich als Frau in der Lage oder willens oder ja, will ich das überhaupt, Kompromisse zu machen, um so nach und nach auch die bestehenden Strukturen zu ändern? Oder wie viel Macht habe ich letztendlich, die auch sofort zu schlagen und sagen, wir fangen jetzt bei Null gemeinsam an? Ne? Das ist in der Tat, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung für die Gegenwart.
Ja. Ja, jetzt haben wir eben schon mal angefangen, über dein Buch Die Kunst erfolgreich zu führen zu sprechen, das du 2017 ja veröffentlicht hast und auch schon gesagt hast, dass du wirklich mit interessanten Spitzenmanagern gesprochen hast, die zu ihren Erfahrungen interviewt hast. Und jetzt sind wir auch schon in dieses in den Bereich eingetreten, Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Rituale war eben ein ganz spannender Punkt. Ja. Was konntest du da noch so feststellen? Gab es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesen hohen Führungspositionen?
Ja, also was mir, wie gesagt, ich habe es im Buch nicht explizit thematisiert. Die Männer haben es alle von sich aus auch nicht thematisiert. Es gab eine Frau, die es auch thematisiert hat. Da kann man auch sagen, wer das war. Das war die Simone Menne, damals noch Vorstand bei der Lufthansa. Und die war lange auch, hat sie gesagt, wir brauchen keine Quote für Frauen. Inzwischen ist sie aus dem aktiven, obwohl kann man nicht sagen, sie ist immer noch Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen und hat eine eigene Galerie gegründet. Also es war auch schon immer ein langjähriger Traum von ihr, war schon immer sehr künstlerisch ambitioniert und hat da eine Galerie gegründet. Und inzwischen ist sie, aber sie engagiert sich natürlich immer noch in ganz vielen Kontexten. Und sie ist inzwischen eine klare Befürworterin der Quote, weil sie sagt, dass das andere Modell ist in den letzten Jahren gescheitert. Das Einzige, wo wir es geschafft haben, dass Frauen einigermaßen gleichberechtigt in der Führung sitzen, ist in der Tat in den Aufsichtsräten mit der Quote. Da gab es die klare Vorschrift, da hat es funktioniert, in allen anderen Bereichen leider nicht. Und da muss man inzwischen auch wirklich sagen, wenn das so ist, dann müssen wir das machen. Und inzwischen kann man auch sagen, Männer, wenn er da jetzt drüber jammert, dann ist es eure eigene Schuld. Wir hatten 15 Jahre, 20 Jahre lang die Chance, es anders zu schaffen und es ist nicht gelungen. Und das ist letztendlich, würde ich sagen, auch wirklich Versagen der Männer, dass sie sich nicht genug gekümmert haben. Ja, das ist, das würde ich jetzt aber sagen, das war gar nicht Absicht, das ist Ignoranz. Die haben das einfach weiter ihr Spiel gemacht und haben einfach gesagt, ach, das läuft doch so wunderbar, warum soll ich mich jetzt aktiv drum kümmern, dass da hier mehr früheren Frauen reinkommen, sollen die sich das selber kümmern. Und und das ist aus unterschiedlichen Gründen nicht aggressiv genug passiert. Und dann bin inzwischen auch ich so weit, dass ich sage, ja, da braucht man halt die Quote. Ne, geht nicht anders.
Na, und, der Schmerz war wahrscheinlich nicht groß genug.
Ja, genau. Ne. Aber nochmal, also ein paar Sachen, die hatte ich auch schon genannt, aber ganz klar ist wirklich wichtig, ist, glaube ich, und das sollten wir Frauen wirklich beherzigen, weil sonst fallen uns Dinge immer wieder auf die Füße oder machen es uns einfach persönlich auch zu schwer, auch mit Niederlagen umzugehen. Also Männer trennen einfach Beruf und Privates viel klarer als Frauen. Frauen nehmen Kritik sehr persönlich oft und müssen einfach lernen, auch dumme Sprüche einfach mal zu ignorieren und zu reden, zu kontern. Ja. Und war eine Frau hatte mal irgendwie, das war glaube ich noch an den Frauen in technischen Berufen, beispielsweise so ein blöder Witz halt, warum müssen Frauen schöner als intelligent sein? Antwort, weil Männer besser sehen als denken können. Ne? Also das ist, da steckt eigentlich beides drin. Ne? Also es ist wirklich, keiner ist besser, schöner, intelligenter, sondern ja. Mhm. Und die Informatikerin also aus meinem ersten Buch hat also oft auch gesagt, sie hat sich oft so ein bisschen, also da geht es auch wirklich um Frauen, das hängt glaube ich auch mit der Erziehung zusammen, dass wir manchmal oft weniger Selbstwertgefühl haben. Ne? Also die Informatikerin sagt damals, sie hat sich oft als Hochstaplerin gefühlt, weil sie im Job alles perfekt machen wollte und auch dazu offensichtlich in der Lage war. Und für sie ist halt Perfektionismus sehr wichtig gewesen. Das beobachte ich auch bei anderen Frauen, manchmal auch an mir selber, dass wir einfach bis zum Ende sagen, ich gehe erst an die Öffentlichkeit, ich sage erst, was ich denke, wenn ich mir ganz sicher bin, dass es auch hundertprozentig perfekt und richtig ist. Da sind Männer ganz anders. Ja, da ist so ein Spruch, klassisch überzeugendes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, ist so ein Leitspruch. Ja. Und das würde eine Frau nie machen, aber es ist in bestimmten Situationen einfach nötig, ne? Oder ist nicht, vielleicht nicht nötig, aber es ist so Usus und es ist, damit muss man klarkommen und sich da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit wirklich dann kontern. Und es muss halt wirklich auch nicht immer alles perfekt sein. Sondern es geht halt oft wirklich darum, also da kommt jetzt auch wieder die Designthinkerin in mir durch, es geht wirklich um Experimentieren. Natürlich immer mit einem Bewusstsein, einem Verantwortungsbewusstsein, also nicht einfach munter auf los experimentieren, egal was daraus für Schaden entstehen kann, aber wirklich sich darauf einzulassen, sagen, okay, es ist ein Versuch, aber ich lerne aus den Fehlern, wenn es schief geht. Und da kommt wieder dieses spielerische Denken, Agieren der Männer durch, die da viel schneller mal sagen, ey, komm, lasst uns einfach probieren. Ne? Wenn es schief geht, ist es so. Ne? Und das ist
Aber wahrscheinlich ist es ja auch wieder beides, ne?
Also ja, natürlich.
Ich selber arbeite auch in meinem Unternehmen bewusst in der Geschäftsführung mit einem Mann zusammen, eben weil ich genau dieses Perfektionistische auch habe. Aber die Mischung macht es auch wieder.
Genau. Da sind wir wieder da, wo wir eigentlich natürlich auch hinwollen, genau zu dieser Mischung. Genau
das. Weil er sagt halt auch, manchmal hätte die Arbeit, die wir abgeben, auch vielleicht nicht die Qualität und den Perfektionismus, der bei unseren Kunden auch gut ankommt, wenn ich da nicht meinen roten Stift immer nochmal anlegen würde und ihn nochmal nerven würde. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach die Balance zwischen den beiden. Also dass jeder, wenn wir diesen Perfektionismus haben, dass der vielleicht auch okay ist und man damit auch rausgehen kann, dass man ihn jedoch selbstkritisch auch immer aus so einer Obendrauf-Perspektive beobachtet und weiß, okay, jetzt suche ich mir halt auch bewusst jemanden, der vielleicht nicht perfektionistisch ist, um mich selbst da nicht zu sehr zu verausgaben, sondern da eine gute Mitte zu finden.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und konntest du so Unterschiede feststellen, was Frauen und Männer für Schwerpunkte in ihrer Führungsarbeit gelegt haben? War das eher so was ganz Persönliches, so Persönlichkeitsorientiertes? Oder würdest du schon sagen, ja, Frauen, was man ja oft so sagt, eher integrativ, kooperativ und so weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also das schon. Also da gibt's natürlich bei Männern auch solche und solche. Aber war schon klar, dass der Fokus der Männer immer mehr auf der Sache, auf dem Ziel, auf den Zahlen, Daten, Fakten lag und liegt und Frauen mehr so das große Ganze im Blick haben. Und da spielt natürlich immer auch der Mensch wirklich eine Rolle, der aber natürlich überall das entscheidende Maß ist. Ja. Und insofern ist das schon, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung für das, was kommt oder was wir jetzt schon haben, dass ja dieses Expertentum, was über viele Jahre ja auch für männliche Karrieren so die Grundlage war, ne, das hat ja ausgedient, weil es gibt ja den Experten für etwas, den gibt es sicher noch, aber der kann alleine bei weitem nicht mehr das ausrichten und bewirken, was noch vor 10, 15 Jahren möglich war, weil inzwischen halt die Welt oder die Zusammenhänge, in denen wir denken und arbeiten, so komplex sind, dass wir einfach auf den Austausch mit anderen darauf angewiesen sind, Wissen zu teilen, Informationen zu teilen, wirklich zu kollaborieren. Und da haben es Frauen in meiner Wahrnehmung leichter, weil sie kommunikativer sind. Also das ist wirklich, das ist auch ein Klischee, aber das stimmt auch. Und das fiel mir auch schon wirklich bei den Frauen in der Technik ein. Die sind alle sehr, sehr schnell in wirklich auch in Projektleiterfunktionen rein oder sind Professorin geworden, weil sie einfach durch ihre Art zu kommunizieren, sich da dann aus dieser fachlichen Expertenrolle sehr schnell rausbewegt haben. Und insofern bin ich da auch zuversichtlich. Was nicht heißt, dass es natürlich auch sehr kommunikative Männer gibt, aber ich würde schon behaupten, es ist nach wie so vor, dass Frauen da einfach durch ihr, auch wahrscheinlich auch wieder durch natürlich ihre evolutionsbiologischen Hintergrund mehr miteinander reden und sich austauschen. Mhm.
Nun muss das, damit es wirklich anerkannt und gewertschätzt wird und Frauen dadurch auch in Führungspositionen kommen, natürlich auch in den Unternehmen so gesehen werden.
Ja, natürlich. Das natürlich. Ja. Und natürlich haben wir nach wie vor auch das strukturelle Problem. Da fällt mir jetzt gerade noch ein Stichwort, ein Stichpunkt ins Auge, den ich aber unbedingt noch loswerden möchte, weil ich den für sehr wichtig halte. Das hatte die Dagmar Schipanski, die ich schon erwähnt hatte, die Physikprofessorin, spätere Politikerin, erwähnt, also dass sie von Anfang an auch natürlich, das ist auch einerseits eine familiäre Geschichte, dass Frauen und Männer natürlich sehr klar für sich selbst auch privat klären müssen, was wollen wir gemeinsam, was wollen wir in der Familie gründen, wenn ja, wie soll das funktionieren, also nicht nur eine Art Karriereplanung zu haben, sondern wirklich eine Lebensplanung zu machen. Und da ist es halt total wichtig, dass Frauen auch von ihrem Partner einfordern, wenn sie dann weiterarbeiten möchten, dass es da wirklich auch eine klare Teilung gibt. Also dass sie sagt, okay, wenn wir Kinder haben, dann sind wir halbe dafür zuständig und müssen die Kompromisse machen. Und in vielen Berufen funktioniert das auch, ne? Also beispielsweise die Pilotin, die ich im Buch hatte, das ist natürlich ein sehr strukturierter Beruf, da lässt sich das einfacher machen, als wenn man irgendwie in anderen Bereichen unterwegs ist. Aber die hat mit ihrem Mann, der auch Pilot war, beide Kapitäne bei der Lufthansa, von Anfang an klar gesagt, halbe. Und die teilen sich das wirklich. Also inzwischen ist der Sohn, glaube ich, auch fast erwachsen. Aber als ich sie kennenlernte, funktionierte das Modell seit 7 Jahren. Und die arbeiten halt so, dass immer einer fliegt irgendwie 3 Wochen. Dann ist er eine Woche zu Hause und dann tauschen die. Dann ist sie geflogen und für 3 Wochen und war eine Woche so zu Hause. Also für den Sohn war immer einer der Eltern da. Und es gab in jedem Monat eine Woche, wo beide Eltern komplett da waren und sich natürlich dann auch gesehen haben. Und das ist ein super Modell. Und das lässt sich, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen wirklich umsetzen. Aber das erfordert wirklich auch eine klare Absprache, auch zwischen den Partnern. Wirklich dazu sagen, wenn wir eine Familie gründen wollen, dann ist es halt nicht mehr so, dass nur weil du vielleicht ein bisschen mehr verdienst, dann der Mann halt seine Karriere weitermacht und die Frau am Ende dann mit einer Teilzeitbeschäftigung und den Kindern zu Hause hockt. Ne? Das ist
neulich so ein Spruch gelesen, der besagte, die Karriere einer Frau beginnt mit ihrer Partnerwahl.
Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch, kann ich nur bestätigen.
Ich würde sagen, und mit ihrem Verhandlungsgeschick und Einsatz für sich selbst, bevor das Thema Kinder in die Familie kommt. Ja. Ich habe meinem Partner diesen Spruch erzählt, meinem Freund, und er sagte zu mir, das können wir genauso andersrum sagen. Die Karriere eines Mannes beginnt auch mit der Partner.
Das stimmt, es gab früher den anderen Spruch, ne? Also ein erfolgreicher Manager hat immer eine Frau zu Hause, die ihm den Rücken frei hält. Ne? Und da ist ja auch was Wahres dran, ne? Machen wir uns das vor. Das ist natürlich, darf man auch nicht unterschätzen, dass natürlich die Karrieren, wie sie die alten weißen Männer, die jetzt überall in der Führung nachsitzen, gemacht haben, die haben auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Ne? Also das ist wirklich, oder das haben ja letztendlich auch alle die Führungskräfte im Buch bestätigt, dass also für Privatleben bleibt da nur noch wenig Zeit. Und die erschreckende, wirklich traurige Erkenntnis war auch, dass von den 6 Frauen, die ich da im Buch hatte, nur eine dabei war, die Kinder hatte. Alle anderen haben wirklich auch sich komplett der Karriere verschrieben und also mag jetzt sein, dass bei der einen oder anderen sich ja auch, wir haben ja nicht privat geredet, aber ist vielleicht auch nicht der richtige Partner einem über den Weg gelaufen, wo sie sagt, okay, mit dem möchte ich jetzt eine Familie gründen, das ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Also, aber ich, bei den meisten hatte ich so den Eindruck, dass wirklich einfach keine Zeit geblieben ist für privat.
Ja, und das Problematische ist ja auch, wenn dann das Führungsgremium aus genau solchen Personen besetzt wird, die halt selber noch nie die Erfahrung gemacht haben, wirklich beides managen zu müssen, dann werden natürlich auch nicht so die Maßnahmen dann ins Leben geläutet oder Telefon-Videokonferenzen werden halt abends auf 18 Uhr ganz selbstverständlich gelegt. Es gibt ja auch viele Manager, die nicht da wohnen, wo sie ihre Familie haben, dann die Abende Zeit haben und dann auch, was du sagst, ist gar keine Böswilligkeit, aber ja, man hat ja abends Zeit und dann machen wir da mal eine Videokonferenz irgendwie 3-mal die Woche mit den USA. Und dann natürlich die Frauen irgendwie total am Jonglieren sind, aber auch ihren Mund aufmachen müssen, weil den anderen das wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, weil sie nie vor dieser Problemstellung waren.
Ja, das ist richtig.
Ja, spannend.
Also, genau. Das Schlüsselwort Kommunikation. Man muss über die Dinge, muss die Dinge auch wirklich klar ansprechen und das hilft auf jeden
spannend.
Fall.
Ja. Und gab es irgendwie eine Führungsfrau, die dich besonders gepackt hat, wo du gesagt hast, oh, hattest du irgendwie so einen Aha-Moment. War das gerade das, was du schon gesagt hast mit der Lebensplanung oder gab es da noch was anderes?
Nee, letztendlich war das schon auch wirklich der Punkt, das möchte ich schon, würde ich schon sagen, dass das, also gerade dieses Bewusstsein dafür, dass es wirklich um Lebens- und nicht um Karriereplanung geht, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Doch, sonst war, wie gesagt, es war immer, die Frauen haben eher so das große Ganze und das Vernetzen von Menschen oder wirklich auch den Blick auf den Menschen im Fokus und Männer mehr so Zahlen, Daten, Fakten, Sache. Aber ich denke auch gerade in der, wie gesagt, was kommt, ist halt dieses Integrative, dieses den Mensch auch im Fokus zu haben, ist der wichtigere Punkt für die Zukunft. Und da haben wir als Frauen gute Chancen, weil wir natürlich auch gerade, wenn es um Kindererziehung geht, ich meine, da weiß ja jeder, oder nicht Kindererziehung, überhaupt Kinder beim Heranwachsen zu betrachten, da ist ja nichts planbar, ne? Also das ist, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen, muss total flexibel sein, und genauso funktioniert unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unser Berufsleben. Heute schon, in der Zukunft glaube ich noch mehr. Und Frauen sind da, glaube ich, in ihrem Denken viel flexibler, und das kann nur von Vorteil sein.
Jetzt muss es nur noch gewertschätzt werden.
Genau, jetzt muss es nur noch gewertschätzt werden. Und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, ganz bewusst auch einen Fokus drauf zu legen, also dass Männer und Frauen ganz bewusst auch zu diesen Themen lernen zu kommunizieren. Also wirklich auch genau zu diesem Thema dann Blick drauf zu werfen.
Beginnt in der Partnerschaft, weitergehend im Unternehmensumfeld.
Im Unternehmensumfeld, da bin ich auch wieder beim Design Thinking, also wirklich Empathie für den anderen zu entwickeln. Ne? Also Frauen sich auch ganz bewusst mit den, also wir nicht nur von den Männern erwarten, dass die sich damit auseinandersetzen, was so unsere Themen sind, was uns behindert im Beruf, sondern auch umgedreht. Was oft ist, ich hatte gerade neulich ein Telefonat mit einer Coachin, die erzählte auch, man hat manchmal gar keine Vorstellung auch umgedreht, was die Männer für einen Druck aushalten müssen, ne? Wenn die Frau dann zu Hause sagt, ich brauche aber jetzt ein neues Auto, und wie ist das dann, der Kühlschrank ist kaputt, oder hätte ich aber gerne den großen, dass die also oft da auch ein unheimlicher Druck da ist, dieses Ernährer und Thema, was immer noch da ist, dem sie sich dann verpflichtet fühlen, und da auch viel Druck auch durchaus von nach wie vor von Frauen auch zu Hause kriegen, die natürlich dann sagen, also okay, wenn ich schon zu Hause bleibe, dann sorg du dafür, dass ich hier auch den Lebensstil habe, in dem ich mich, den ich gut finde. Ne? Und das ist auch nicht so toll, ne? Das soll man nicht vergessen. Also das ist, war ich zwar auch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, die Zeiten sind vorbei, aber dem scheint nicht so zu sein. Also das scheint immer noch in vielen Bereichen wirklich so zu sein. Also insofern genauso für uns Frauen, wir müssen auch gucken, was haben die Männer für Themen, und wie können wir genauso denen da entgegenkommen und sagen, hey, ja, das ist dann auch unsere Aufgabe, da mal ein bisschen umzudenken.
Ja, naja, auch die Beobachtung, die ich mache, dass Männer ja ganz klar auch so, was du gesagt hast, sehr gut trennen, so Beruf und Privat, aber dann trotzdem im Beruflichen auch sehr viel Druck haben, und Frauen, die vielleicht dann auch schon länger aus dem Job sind oder eher zurückgetreten haben, das gar nicht so wissen, was spielt sich da eigentlich tagtäglich bei denen bei der Arbeit ab, und die dann nach Hause kommen und dann auch wieder einer Erwartungshaltung begegnen und das aber dann auch aus dem Mannsein heraus vielleicht nicht so kommunizieren, hey, mir wird das jetzt auch alles ein bisschen viel, sondern einfach denken, ich muss hier noch machen. Ja. Ja, schön. Die beiden Seiten, die beiden Perspektiven. Ja, und ich habe noch eine abschließende Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, wenn du ein Unternehmen hättest und Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du konkret tun, um mehr Frauen den Weg in Führung zu ermöglichen?
Ja, die Frage hat sie mir netterweise schon vorher verraten. Ich habe mir Gedanken zu machen. Finde ich aber eine schöne Frage. Also für mich ganz klar wirklich das Thema, also früher gab es Betriebskindergärten. Fand ich eine wunderbare Einrichtung. Du hast als Frau oder als Mann hast dein Kind früh mitgenommen zur Arbeit, hast es da abgegeben, wenn irgendwas war, du warst in der Nähe erreichbar. Also sprich, ich würde, wenn ich ein großes Unternehmen hätte, würde einen Betriebskindergarten gründen mit Betreuungsangebot für meine Angestellten, der von 8 bis 18 Uhr wirklich arbeitet. Dann würde ich wirklich Männer und Frauen zu gemeinsamen Gender-Kommunikationstrainings schicken. Und dass wir weg von dem Konfrontationskurs hin halt wirklich zu Konsensstreben kommen. Und das Dritte wäre, ich würde Führungspositionen auch ganz bewusst in gemischten Teams besetzen und also Tandem- und Teilzeitmodelle fördern.
Ja, klasse. Super. Ja, Schön, so dass wir voneinander und miteinander genau. lernen können.
Am Anfang vielleicht mit ein bisschen Druck, aber das, was ich in der Praxis erlebe, funktioniert das dann irgendwann, also sehr schnell auch wirklich sehr gut. Also am Anfang, also oft bei den Männern auch ein bisschen so Nase rümpfen, muss denn das jetzt sein, aber das empfinden auch wirklich die meisten wirklich als am Ende als Bereicherung, die es ja wirklich ist. Und es gibt natürlich immer, wie überall im Leben, gibt es ein paar schwarze Schafe, aber wenn man nicht die Kraft hat, die zu ignorieren, sind in der Regel nicht mehr als 5%. Mit denen muss man einfach leben in allen Bereichen. Die wird es immer geben.
Und es muss gut begleitet werden.
Das muss gut begleitet werden und man darf halt nicht von diesen schwarzen Schafen sich, da dürfen nicht die anderen drunter leiden müssen. Ne? Also die muss man dann einfach, mit denen muss man irgendwie klarkommen. Und in der Regel, das Schöne ist, das Team grenzt die dann, wenn es zu bunt wird, eigentlich ganz automatisch selber aus. Da braucht man sich gar nicht groß zu kümmern.
Schön. Ja. Und schenkt euren Mädchen technische Spielzeuge.
Ja,
lass sie experimentieren.
Genau, lass sie experimentieren, genau. Oder bietet ihnen alles an, ne? Also man muss jetzt, ich glaube, es bringt auch nichts, jetzt irgendwie ganz sagen, ich schenke meinem Mädchen, meiner Tochter jetzt nur Jungspielzeug, aber ihr anbieten. Also wirklich anbieten und sie selber auswählen lassen, was sie begeistert, was ihr Spaß macht, womit sie spielen möchte.
Ach schön, ja. Das finde ich ist doch ein schönes Schlusswort, Spaß und spielen möchte. Das,
genau, und dieses, das sind so schöne Worte. Auch gerade dieses spielerische Moment, das ist sowieso mal wichtig, den sich einfach das ganze Leben mitzunehmen und das auch im Beruf, im Job manche Dinge auch eher spielerisch anzugehen als mit zu viel Ernst. Mhm.
Ja, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Richtig toll. Haben nochmal viel gelernt.
Ja, sehr gerne.
Dann, vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute dir auch weiterhin mit deinem Design Thinking Projekten und der Integration von Männern und Frauen. Du hast da ja auch einiges, was du da in die Richtung planst.
Genau. Dankeschön.